Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen.
Hallo Frau Kolb, herzlich willkommen hier im Podcast im Trauerraum bei den Trauergeschichten. Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie sind ein bisschen aufgeregt, haben Sie gerade gesagt. Aber das ist okay, das ist, glaube ich, immer so. Überhaupt kein Problem. Und wir haben vor einem Jahr Sie begleitet. Ihr Mann ist verstorben zu Hause. Und wir haben uns zu Hause abgeholt. Und mögen Sie mal sagen, wenn es dann geht, ob Sie vorher schon über den Tod und was dann passieren soll, gesprochen haben.
Ja, also erstmal hallo Herr Schomburg. Genau, ich habe mich dafür gemeldet für den Podcast, habe jetzt aber auf dem Weg hierher schon so ein bisschen Magengrummeln gekriegt, aber es gehört auch zu dem, was ich so dieses Jahr gemacht habe, mich immer wieder den Aufgaben gestellt, also stelle ich mich auch diesen, genau, Ihre Frage, ob wir uns damit beschäftigt haben.
Haben Sie vorher darüber gesprochen, was soll sein, oder haben Sie gar nicht irgendwie das Thema Tod thematisiert?
Ich bin Krankenschwester auf einer Palliativstation und da haben wir uns ja schon wirklich vor 10 Jahren kennengelernt. Von daher haben mein Mann und ich zu Hause immer viel über den Tod gesprochen, weil ich viel erzählt habe, weil ich wusste, dass mein Mann das versteht, was ich da und wie ich da arbeite. Und deshalb haben wir auch natürlich immer wieder in diese Geschichten, die ich erzählt habe, um sie auch loszuwerden und sie zu teilen, viel über unsere eigenen Vorstellungen gesprochen oder wo dann mein Mann bei einigen Geschichten erzählte, oh je, so möchte ich das aber auf keinen Fall und da passt du auf. Und von daher war der Tod schon immer in den letzten Jahren nie irgendein Thema, was wir gemieden haben. Und mein Mann war 19 Jahre älter als ich, von daher haben wir schon regelmäßig darüber gesprochen, ja.
Und was auch werden soll, ob Einäscherung, ob Erdbestattung, das haben Sie alles vorher besprochen?
Alles, ja. Wir haben ein relativ großes Grab auf dem Riensburger Friedhof, wo schon, weiß ich nicht, 1800 noch was, die ersten Verwandten beigesetzt wurden. Und wir sind da immer gerne hingegangen. Und auch so 2 Tage vor seinem Tod sagte mein Mann dann zu mir, die Vorstellung, an diesem friedlichen Platz zu liegen, die erfüllt mich mit großer Ruhe. Und so ist es gekommen.
Hm? Okay. Und dann ist er krank geworden, habe ich so mitgekriegt. Und dann haben Sie sich auf den Abschied vorbereitet, oder?
Genau. Also das war, obwohl mein Mann eben 19 Jahre älter war und zu dem Zeitpunkt kurz vor seinem November wäre er 85 geworden, war er ein unglaublich fitter und vitaler Mensch. Wir waren ständig unterwegs. Er war regelmäßig in der Uni, hat bestimmt 3, 4 Vorlesungen gehört. Und wir waren beim Sport. Also es gab überhaupt keine Anzeichen, dass sich irgendwas anbahnt. Und eines Morgens sagte mein Mann, irgendwie geht's mir heute gar nicht so gut. Und wir packten gerade unsere Sachen, um zu dem Geburtstag unserer Enkelkinder nach Berlin zu fahren. Und irgendwie merkte ich, nee, war nicht der Zeitpunkt zum Fahren. Und habe gesagt, gut, aber die warten auf uns. Ich fahre jetzt mal, du gehst einmal zum Arzt und dann kommst du morgen mit dem Zug nach. Dann ging es meinem Mann aber schlechter. Ich bin 2 Tage später zurückgekommen und noch 2 Tage später erstmal als Krankenschwester probiert man das alles zu Hause erstmal in Heimarbeit zu erledigen. Und 2 Tage später haben wir dann gesagt, nee, jetzt müssen wir die Reißleine ziehen, wir gehen ins Krankenhaus. Das war an einem Montag, der 15. Juli. Die haben meinen Mann da behalten, haben uns mitten in der Nacht dann, das zog sich so lange hin, gesagt, ich glaube, ihr Mann hat einen Speiseröhrenkrebs. Das war irgendwie nachts um 2 und fand ich nicht so ein gutes Timing. Und dann war mein Mann mehrere Tage im Krankenhaus und die haben alle möglichen Sachen untersucht und haben dann eine Autoimmunkrankheit festgestellt. Das heißt, dass der Körper sich selber zerstört aufgrund irgendeines Prozesses, der im Körper stattfindet. Aber als erstmal dieses Autoimmungeschehen festgestellt wurde, ist mein Mann nach Bremen-Mitte verlegt worden und wurde da noch behandelt. Und es war dann da waren 9 Tage, dann fuhr ich ins Krankenhaus und habe gedacht, so, es hat alles nichts geholfen, wir gehen heute nach Hause. Und ich merkte, dass es meinem Mann eigentlich immer schlechter ging. Und dann kam der behandelnde Arzt und sagte, wir haben jetzt die Ursache für diese Autoimmunerkrankung gefunden. Ihr Mann hat eine Leukämie. Und gut, das mussten wir erstmal kurz eben sacken lassen. Wir haben gesagt, wir besprechen jetzt mal, wie es weitergeht. Und ich glaube, innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde haben wir gesagt, diese ganze Behandlung mit fast 85 und Chemotherapie und langem Krankenhausaufenthalt. Und obwohl mein Mann auch Mediziner war, war er selbst das Krankenhaus für ihn der schlechteste Ort, wo er untergebracht sein konnte. Und mein Mann hat dann ganz ruhig gesagt, das heißt also, ich werde jetzt sterben, wenn wir nach Hause gehen. Ich gesagt, ja, so wird es sein. Dann haben wir das mit dem Arzt besprochen und der hat mir nochmal gesagt, dass er 3 solche Fälle gehabt hat von wesentlich jüngeren Menschen, die das alle nicht überlebt haben. Und damit war für uns es klar, 2 Stunden später war der Berlin-Transport da und wir sind nach Hause gefahren. Und unser älterer Sohn, der wohnt in Bremen, der war dann schon da und wir hatten Tag vorher unserem jüngeren Sohn, der in Finnland bei den Schwiegereltern mit der Familie Urlaub machte, benachrichtigt, dass er jetzt kommen muss. Der war dann auch im Laufe des Vormittags angekommen, so genau, dass die Familie zu Hause versammelt war. Und dann haben wir noch 10 Tage zu Hause zusammen verbracht. Wir haben die Matratzen aus unserem Bett unten ins Wohnzimmer gelegt, weil wir wussten, dass wir meinen Mann nicht mehr in den ersten Stock bekommen würden oder vielleicht hoch, aber nicht mehr runter. Die aus der Klinik waren auch unglaublich toll. Die haben uns also auch mal gesagt, wir könnten alles holen, was wir brauchen und jede Unterstützung bekommen, wenn ich Probleme habe und anrufen würde. Ich habe dann unseren Söhnen gezeigt, wie sie ihren Vater morgens waschen und umziehen und alles, Toilettengänge, alles, was sie mit ihm machen, so dass sie einfach die komplette Pflege übernommen haben. Weil ich denke, das ist auch im Nachhinein der letzte Liebesdienst und sie besser zurückbleiben können. Und genau, und wir hatten die Nächte. Die ersten Tage konnte mein Mann noch mit auf die Terrasse bisschen bei uns sitzen. Genau, und bis zum letzten Tag, er ist am Sonntag verstorben, bis eigentlich Freitag war mein Mann komplett kontaktierbar. Wir konnten alles besprechen. Und das hat es schon für uns auch leicht gemacht, sage ich mal. Weil, ja, es blieb eigentlich nichts mehr ungesagt. Nur am Samstag war es so, dass wir merkten, so sprechen können wir jetzt nicht mehr. Mein Mann hat nur noch genickt und mit dem Kopf geschüttelt, wenn was war. Und Sonntagmittag ist er dann ganz entspannt, zufrieden, so wie mein Mann immer war, ist er verstorben.
Waren Sie dabei, als er gestorben ist?
Ja, wir alle.
Und wie war das?
Eigentlich ganz schön. Ganz schön, wir wussten es ja alle 3. Und haben auch dann seit Samstag damit gerechnet. Und unser älterer Sohn, der hat zu Hause geschlafen, der wohnt 3 Straßen weiter. Und als ich merkte, dass sich die Atmung verändert von meinem Mann, habe ich ihn angerufen, dass er kommen muss. Und so haben wir bei ihm gesessen, ihn die Hand gehalten, ihn angefasst, neben ihm gelegen. Also es hat eigentlich in den 10 Tagen, wenn er gelegen hat, hat eigentlich immer jemand bei ihm gelegen. Und so war es dann auch zum Schluss, dass wir einfach um ihn waren. Und ja, ich auch in der Klinik, auch die Klangtherapie mache. Ich habe zu Hause auch ein wunderschönes Körperhafe. Und ich habe auch in den Tagen davor schon immer gesessen und während die Kinder neben meinem Mann lagen, auf dieser Körperhafe gespielt. Das ist einfach, macht so ein bisschen den Kopf frei, macht eine schöne Stimmung. Und so war es auch zu sehen, wie entspannt mein Mann verstorben ist und wie er eigentlich dann mit einem Lächeln, wir haben ihn dann zusammen gewaschen, umgezogen und wie er dort mit einem Lächeln, haben Sie ja auch gesehen, als er am Montag noch kam, hatte er es immer noch, wie entspannt er dann da lag. Und ich finde, gerade auch so als Mediziner, mein Mann hatte immer Angst, dass er mal dement wird oder dass er mal ein Pflegefall wird. Glaub, möchte einfach keiner von uns. Und dass man so mitten aus dem Geschehen innerhalb von 4 Wochen so friedlich versterben kann, ist schon für uns alle ein großes Geschenk, dass es war.
Aber Sie vermissen ihn sehr.
Wir waren 44 Jahre zusammen. Ich war 22. Echt? Ich war Schülerin im Krankenhaus und es war meine erste Station in der Klinik, wo ich eingesetzt wurde. Und mein Mann war dort Oberarzt auf der Station und kam und ich sah ihn und habe gedacht, das ist er. Verrückt, ja. Genau, da war ich 18. Zusammengekommen sind wir, als ich 22 war. Und von daher war mein Mann schon die Liebe meines Lebens. Wir haben zwei wundervolle Kinder. Und das ist auch mein Glück jetzt, dass die da sind, dass ein Sohn quasi um die Ecke wohnt mit seiner Frau und die regelmäßig da sind und jetzt auch zu mir ins Haus ziehen. Und die andere Familie wohnt in Berlin mit den Enkelkindern und dort bin ich viel, war auch letzte Woche über den ersten Todestag in bei der Familie in Finnland, die haben dort Urlaub gemacht. Ja, bin viel da und jeder kümmert sich und ich fühle mich gut aufgehoben. Besser kann es nicht sein. Und die Strategie des ersten Lebens oder des ersten, ja, ersten neuen Lebensjahr für mich dann wieder war, mich eigentlich allen zu stellen, mich nicht von Anfang an, mich nicht zu verstecken. Und ich habe dann, ich glaube 10 Tage nach der Beerdigung, bin ich dann gewandert, weil ich dachte, ich muss raus, raus von zu Hause, raus aus dem gewohnten Umfeld, aus dem Umfeld, wo ich jetzt alleine bin. Und bin den Pilgerweg Mecklenburgische Seenplatte gewandert und kam da an, irgendwo im Nirgendwo, und habe in einer Kirchengemeinde übernachtet, wurde abgeholt. Und da war dann eine halbe Stunde später das Gemeindebüro geschlossen und ich konnte mich im Gemeindesaal oben meine Isomatte auf dem Fußboden aufrollen und saß dann da. Ich hatte kein Buch mit, weil das irgendwie zu schwer war in meinem Rucksack. Ich hatte kein Internet, ich hatte kein Fernsehen, ich hatte irgendwie gar nichts. Und so zog sich das noch die nächsten 2 Lauftage hin. Ich traf auch niemanden, es wanderte da niemand. Und ich habe immer gedacht, so morgen laufe ich zum nächsten Busbahnhof, fahre zum Bahnhof und fahre nach Hause. Da habe ich immer gedacht, ach komm, einen Tag gebe ich mir noch. Und ab dem 3. Lauftag saß ich am Wasserufer, die Seen, die Umgebung war wirklich toll, und guckte aufs Wasser, auf so eine Kormoraninsel und habe gedacht, es ist gut, ich kann alleine sein, ich komme mit mir zurecht, ich kann ja auch tagelang noch einsam vor mich hinlaufen und nicht wissen, wo ich mir abends was zu essen kaufe. Und so erober ich mir zu Hause das Leben stückweise wieder ein bisschen zurück. Das ist natürlich dann zu Hause anders, aber es hat trotzdem unglaublich geholfen. Und ich bin dann im März nochmal gewandert in Lissabon, also südlich von Lissabon, nochmal 240 Kilometer bis Lagos. Und ich glaube, das ist so jetzt meins, was ich erstmal weitermachen möchte, dieses alleine Wandern. Zu Anfang war es so das vom Leben erholen.
Vom Leben erholen. Das hört sich schön an.
Ich fand das Leben einfach so unglaublich anstrengend. Mich immer wieder dem Leben zu stellen. Jeden Tag wieder, hat mich total angestrengt. Und ich war erschöpft abends, manchmal vom Nichtstun. Einfach. Und da hat mir einfach das Laufen geholfen. Und auch so nach Weihnachten, als die Familie wieder weg war, bin ich schon nochmal ein ziemliches Loch gefallen. Und wusste, wenn ich Mitte März anfange zu laufen, das war so ein Ziel für mich. Und als ich morgens früh um 5 im Dunkeln im März an der Bushaltestelle stand mit meinem Rucksack, habe ich noch gedacht, oh Gott, was mache ich hier nur? Ich hätte auch zu gemütlich zu Hause in meiner Burg sein können. Und bin dann da nach Lissabon geflogen, mit dem Bus südlich, noch ein Stück südlich gefahren und habe dann auch da in Hostels in 7 Mann gemischten Schlafsälen übernachtet, weil ich mich auch komplett reduzieren wollte und habe eigentlich am 2. Tag schon gleich eine Schottin kennengelernt, mit der ich jeden Tag dann ein Stück gelaufen bin. So eine halbe Stunde sind wir gelaufen. Wir waren beide immer früh unterwegs. Und die erste Frage von allen Pilgern, Läufern ist, Wanderern ist, warum läufst du? Das ist ja kein Laufen, es ist Wandern. Ja, und da erzählt man seine Geschichte, warum man wandert. Und sie sagte dann, das Gute am Wandern ist, dass du jedem deine Geschichte erzählen kannst, weil du sie eigentlich keinen hinterher wieder triffst. Und das fand ich ganz toll. Ja, und ich habe fast jeden Tag irgendjemandem meine Geschichte erzählt und ich konnte jeden Tag ein bisschen abgeben von meiner Last. Und das war schön. Und danach kam ich eigentlich ganz gut. Nee, gut wieder. Nicht ganz gut. Danach fühlte ich mich eigentlich wieder ein ganzes Stück weiter. Und als mein Mann aufgehört hatte zu arbeiten vor 20 Jahren, oder was, 20 Jahren genau, war immer unser Traum gewesen, gemeinsam irgendwo zu arbeiten. Und wir haben dann angefangen, in Eritrea zu arbeiten und waren, glaube ich, 17 Jahre zweimal im Jahr in Eritrea und haben dort zu Anfang zweimal im Jahr 4 Wochen. Und dann haben wir das mit zunehmendem Alter immer so ein bisschen reduziert, weil auch mein Mann dann von praktisch 0 auf 150 da gefahren ist. Und mein Mann hat dort alles Mögliche an kinderchirurgischen Sachen operiert. Und ich bin eigentlich Kinderkrankenschwester und habe da auf der Frühgeborenenstation gearbeitet. Dann haben wir vor Corona aufgehört. Und mein Mann hat dann auch gesagt, jetzt ist gut. Nicht, dass ihm jemand anders dann sagt, seine Hände sind nicht mehr ruhig und er soll nicht mehr fahren. Und dann habe ich das im Mai wieder aufgenommen und bin mit einem Team aus der Frühgeborenenstation nach Eritrea gefahren. Und das war auch nochmal wieder so ein Schritt, da zu fahren. Mein Mann war wie so ein Vater da für alle Kollegen im OP, für die ganzen OP-Schwestern. Und er hat immer für jeden gesorgt und die haben ihn wirklich geliebt. Und ach, ich hatte jeden Tag irgendjemand weinenden am Hals hängen, der wissen wollte, was passiert ist. Und jeden Tag musste ich die Geschichte wieder erzählen an Menschen, die ich gut kannte. Und nicht die so unbekannt waren wie auf dem Wanderweg, sondern an Menschen, die ich eben über viele Jahre kannte. Und das war schon schwierig. Und ich war wirklich das erste Mal, wie gesagt, wir waren 17 Jahre zweimal im Jahr da. Ich war nie krank gewesen. Da hat's mich wirklich zum ersten Mal völlig zerlegt. Und ich war 3 Tage richtig krank. Und dann so am Ende der 2. Woche hatte ich dann alle durch und konnte mich aufs Arbeiten konzentrieren. Und jetzt denke ich, wenn ich nächstes Jahr wieder fahre und ich werde jetzt weiter einmal im Jahr fahren, kann ich mich auch aufs Arbeiten komplett konzentrieren und das weiter und so gemeinsames Werk fortführen. Und genau so habe ich, glaube ich, vieles in dem Jahr abgearbeitet.
Mögen Sie noch ein bisschen über die Bestattung erzählen, was gut für Sie war, über die Abschiednahme dann direkt?
Also ich fühlte mich gut aufgehoben, als sie am Montag kamen und einfach sich zu mir aufs Sofa gesetzt haben und erstmal gesessen haben und wir beide meinen Mann angeguckt haben. War ein schönes Gefühl, war, wie gesagt, ich habe sie vor 10 Jahren kennengelernt, als sie sich bei uns auf der Palliativstation vorgestellt haben oder ihr Unternehmen hier. Und ich war bei ein paar Veranstaltungen von ihnen und von daher war mir immer klar, dass sie der Mann meiner Wahl sind, wenn ich sie mal brauche. Von daher waren sie mir auch vertraut. Das hat es natürlich auch einfacher gemacht. Dann auch das Gespräch hier, wie es werden soll, wie der Ablauf sein soll, war einfühlsam, gut aufgehoben. Ich habe mich gefreut, wenn wir Kontakt hatten. Es war wie so ein kleiner, sicherer Anker. Jemand, der mir so eine Leitlinie vorgab, weil das ist ja doch wieder was ganz anderes als, ich dachte mal so mit Tod und Sterben schon, das ist mir vertraut, aber das ist ja einfach noch mal ein Schritt weiter und der war mir, dann sind wir in der Klinik ja eben irgendwie immer raus gewesen. Also von daher war jemand, der mir einfach bildlich gesprochen die Hand gereicht hat und mich da durchgeführt hat, das hat es einfach viel, viel einfacher gemacht. Also einfach, dass ich mich gut aufgehoben gefühlt habe. Und nochmal einen Schritt weiter mal eben. Ich habe ja dann hinterher ein Schmuckstück arbeiten lassen aus dem Ehering meines Mannes und sie haben mir den Fingerabdruck gemacht. Und als ich dieses Schmuckstück abgeholt habe, habe ich als erstes gedacht, oh, das muss ich Ihnen zeigen. So, also nur mal eben so zu dieser Verbindung und bin ja gleich bei Ihnen vorbeigeradelt und habe Ihnen das gezeigt. Wir hatten erstmal die Idee, den Sarg, und das hatten wir auch mit meinem Mann so besprochen, den Sarg so zu gestalten, dass wir alle, die Familie und die Enkel, unsere Hände bemalen und die Handabdrücke auf den Sarg machen, so als Symbolik, dass wir meinen Mann in das neue Leben tragen mit den Händen. Und sie hatten den Vorschlag gemacht, das vorher in der Kirche zu machen. Und das war rückblickend eigentlich die beste Entscheidung. Ich hatte gedacht, wir machen das hier. Aber nein, da in diesem Raum, dass man schon mal vorher, bevor man da reingeht, und die Kirche war ja auch voll, und dass wir uns mit diesem Raum, mit diesem Ambiente, dass der Sarg da steht, und das war wunderschön dekoriert. Ich wollte hier ein bisschen Sand, ein bisschen Muscheln, hatte auch Sorgen, ob das zu kitschig ist, aber es war rundum stimmig, wie sie das dekoriert haben, so, wo ich dachte, ja, mein Herz geht auf. Das hätte meinem Mann gefallen. Haben wir das dann in Ruhe auch mit den Kindern und den Enkeln alle zusammen gestalten können. Und der Sarg sah toll aus.
Stimmt.
Ja.
Sah echt schön aus mit dem bunten Finger Handabdrücken.
Ja.
Sah wirklich toll.
Hat mir gefallen.
Ja.
Und es war alles so, nur mit den Sonnenblumen. Es war nichts überladen. Es war schlicht, aber schön. Und so war ich dann einfach, als wir in die Kirche kamen, auf dieses Bild eben vorbereitet. Und wusste, was mich erwartet und dass es gut so ist. So sind wir irgendwie durch den Tag gekommen.
Bei der Einäscherung waren Sie nicht dabei, ne? Wie war das denn? Nee, waren Sie nicht, ne? Kann ich mich auch gar nicht dran erinnern, nee.
Nee.
Ich hatte Ihnen den Termin, glaube ich, durchgegeben.
Sie hat mich gefragt, natürlich.
Ja.
Genau. Und nee, das wollte ich nicht. Dann war ich noch mal hier. Irgendwas, ich wollte die Urne nochmal sehen, bevor wir dann zur Bestattung dann, wir hatten ja eine Urnenbestattung, genau. Und ich sah, dass es nicht die Urne war, die ich mir ausgesucht hatte. Irgendwo haben wir da, weiß ich nicht, wo der Fehler lag. Und ihre Kollegin war da, und die ich auch schon mal bei einer Veranstaltung kennengelernt hatte. Und da hatte ich erst gedacht, Mensch, so ein junges Mädchen, so, das ist ja auch was in so einem, in einem Beerdigungsinstitut, aber die hatte das damals, und das war auch ein schwieriges Thema, die hat das so tough und souverän gemacht, dass ich dachte, was für eine tolle Frau. Und auf die bin ich hier gestoßen dann. Ich glaube, sie hat einen Urlaub und habe gesagt, nee, aber das ist jetzt nicht meine Urne. Und sie hat gesagt, okay, dann betten wir ihren Mann um. Dann mache ich das eben. Und dann habe ich gesagt, nein, mein Mann fasst jetzt niemanden mehr an. Und dann hat sie die Urne geholt und hat gesagt, okay, dann assistiere ich ihnen. Und dann haben, ja, und sie hat wirklich nur diese Folie gehalten, und ich habe meinen Mann in die andere Urne geschüttet. Und ja, und war noch erstaunt, wie viel Asche das war. Und habe gesagt, ist das immer so viel? Und dann sagt ihre Kollegin, nein, war ihr Mann sehr groß und schwer? Ich sage, nein, mein Mann war überhaupt nicht groß und überhaupt nicht schwer. Und so haben wir irgendwie noch über dieses Ganze geredet, und das war eine ganz entspannte, schöne Atmosphäre. Und ihre Kollegin sagte dann, das ist aber auch ein schöner Liebesdienst, ne? Hab ich gesagt, ja, stimmt. Hat sie recht. Also, das sind alles so kleine Sachen, die ich fand, ja, die haben das alles nochmal so ein bisschen aufgelockert und so eine, ja, sowas, so ist das Leben.
Schön.
Immer wieder
dazu. Normal.
Genau.
Ist so normal, so.
Zurückgebracht, irgendwie so auf den Punkt, ja. So normal. Ja. Und so haben wir dann im November erst, weil wir uns immer nicht entscheiden konnten, so wann machen wir die Erdbestattung, also die Urnenbeisetzung, dann diese schöne Urne im November erst beigesetzt.
Mhm. Auf dem Friedhof.
Auf dem Friedhof, Rinsburg. Genau. Riensberger Friedhof in dem alten Familiengrab, genau. Und wir hatten jetzt zum ersten Todestag meines Mannes, war ich ja bei meinen Kindern in Finnland, und mein anderer Sohn und meine Schwiegertochter sind abends zum Grab gegangen mit ihrem Hund. Die haben eine Decke mitgenommen, haben sich eine Pizza mitgenommen,
ach,
haben
schön.
Da Picknick gemacht. Haben mein Mann, der hatte sich zum Schluss, als er bei uns zu Hause war, gesagt, oh, ich würde so gerne noch mal ein dunkles Störtebäcker-Bier trinken. Das haben wir dann sofort geholt und alle zusammen getrunken, hatten sie ihm eine Flasche Störtebäcker dahingestellt und eine Kerze angemacht. Und meine Schwiegertochter hat Bernsteine, die sie auf Fahne gesucht hatten, hatten wir früher, als die Kinder klein waren, auch gemacht. Die hatte sie mitgenommen, und sie hat gesagt, Bernsteine sind warme Steine, die geben immer nur Wärme ab. Und die haben sie an die Stelle, wo die Urne ist, haben sie die vergraben. Und haben mein Mann aus der Tageszeitung, weil er immer stundenlang die Zeitung gelesen hat, haben mein Mann aus der Zeitung vorgelesen. Und wir sagten, so viele Menschen seien da vorbeigegangen. Und das muss ich auch sagen, ich treffe so viele, ich bin viel auf dem Friedhof, weil es auch wirklich alles schön blüht. Und ich treffe immer so viele Menschen, die da sind, die auch da mich ansprechen. Wir haben wirklich einen sehr exponierten Platz, wenn man aus dem Tor der Kirche rauskommt am Hauptweg. Und deshalb, alle Menschen gehen da fast vorbei, die auf jemanden Friedhof gehen. Und die sagen immer, was haben Sie für ein schönes Grab, und stellen sich mit mir davor und begutachten alles. Und das sind immer nette Gespräche, muss ich sagen. Auch schön. Ja.
Toll. Was haben Sie in der Zeit gelernt? Haben Sie was gelernt?
Also ich habe die Erfahrung gemacht und mir ist bewusst geworden, wie stark ich mich immer gefühlt habe mit meinem Mann an der Seite. Ich fühlte mich immer so unerschütterlich und mir könnte nichts passieren. Und auf einmal war mein Mann nicht mehr da und ich fühlte mich ganz verletzlich und gar nicht mehr so stark und bin auch auf dem Weg, mir meine alte Stärke zurückzuerobern. Ich habe gelernt, dass ich nicht darauf warte, dass irgendwie andere mich anrufen und fragen, wie es mir geht, sondern dass ich selber aktiv bin. Und ich bin unglaublich viel unterwegs, verabredet und gestatte mir auch in letzter Zeit erst, dass ich mal einfach einen Vormittag auch vor mich hindümpele, was ich heute Morgen getan habe, und nicht immer so ein Programm habe und dass man auch mal einfach nichts tun muss. Aber wie gesagt, dass ich selber immer aktiv bin. Was habe ich noch gelernt? Dass ich gehe immer, obwohl ich bin kurz nach dem Tod meines Mannes, bin ich ja auch in Rente gegangen, da bin ich 66 geworden. Es waren so ein paar, zwei große Ereignisse, die so ein bisschen dicht aufeinander fielen. Ich gehe allerdings immer noch 3 Tage in die Klinik im Monat und mache diesen Klang. Und ich merke, wenn mir Patientinnen erzählen, dass sie zum Beispiel gerade Witwer geworden sind und dann kam ihre Erkrankung, dass ich auch manchmal sage, ja, ich weiß, wovon sie reden. Mir ist es auch vor kurzem erst passiert, dass wenn man offen damit umgeht, auch anderen Menschen die Tür öffnen kann, darüber zu reden. Und dann kommt so viel zurück und was mir wiederum auch hilft.
Gibt es irgendwas, was Sie bereut haben oder wo Sie im Nachhinein gedacht haben, das war nicht so gut oder das hätten Sie gerne anders gemacht?
Jetzt in Bezug auf die letzte Zeit?
Ja, und auch auf die Bestattung.
Und
auf das Jahr, was so gewesen ist.
Manchmal denke ich immer noch, habe ich in den letzten 10 Tagen zu Hause alles gesagt, was ich hätte sagen wollen. Das frage ich dann immer noch oder frage ich mich. Aber dann fällt mir nicht viel ein. Und dann denke ich, ist es gut? Nein.
Ist alles rund so. Okay.
Nee, ist gut.
Haben Sie über Ihre Eigenbestattung schon nachgedacht und die geplant?
Also, also genau, irgendwann wird es kommen. Ich möchte zu meinem Mann ins Grab, also auch in unser Familiengrab. Wir haben einen Teil der Asche in der Bretagne, an unserem Lieblingsort, ins Wasser verstreut oder vielmehr in einem recycelbaren Kaffeefilter ins Wasser gelassen. Das möchte ich auch, dass meine Kinder das mit einem Teil meiner Asche machen, damit ich da wieder mit meinem Mann schwimme. Ich glaube, ich würde es nicht viel anders machen als bei meinem Mann und habe auch mit meinen Söhnen da schon drüber gesprochen, dass sie ihren Auftrag kennen. Und der Sohn, der jetzt zu mir ins Haus zieht, der sagt auch, ich habe mich zu Anfang ein bisschen geziert, so ein bisschen, ist das gut, dass wir das machen? Und er war immer, dass er sagte, ach, andere würden sich alle 10 Finger danach lecken, wenn ihre Kinder ins Haus ziehen würden. Und du würdest dir ja auch das Pflegeheim ersparen, das würden wir ja alles machen. Warum zögerst du? Und genau, ich glaube, er ist gut angelernt jetzt in der Pflege meines Mannes, beide Kinder, und sie kriegen das schon mit mir hin.
Okay, Ja, aber sie müssen es ja auch zulassen, ne? Und dafür offen sein, das ist ja wichtig.
Da bin ich ja nicht so ganz alt. Ja,
genau, das kann ich auch gut nachvollziehen.
Wir werden einen Weg finden.
Okay. Möchten Sie noch irgendwas ergänzen?
Dass ich doch jetzt froh bin, hierher gekommen zu sein, weil ich vermeide es eigentlich doch mal das Gespräch darüber, weil ich merke, dann kommen sofort meine Tränen und es fällt mir schwer. Jetzt musste ich mal wieder drüber reden und das ist gut so.
Mhm.
Also vielen Dank.
Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit. Das war ganz schön. Vielen Dank.
Das war Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram sowie unter www.trauerraum-bremen.de.